Auf Wiederhören.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf Wiederhören, unserem Podcast für Nachhaltigkeit hier auf Spotify. Und heute sitzen wir hier mit dem vorgeschriebenen Abstand und endlich mal wieder einem Gast, auf den wir uns tatsächlich wirklich ganz besonders freuen und auch gefreut haben die ganze Zeit. Denn, das haben wir ja gerade schon gesagt, wir sind ein Podcast für Nachhaltigkeit. Und eigentlich, das, wenn ihr alle unsere Folgen gehört habt und die auch verfolgt, sind wir so mitten reingesprungen und losgeschwommen in diesem großen Themenmeer Nachhaltigkeit, Umweltschutz und was da alles mit zusammenhängt. Und nun wollen wir dieses Thema, dieses weitgefächerte Thema und das Gebiet ein wenig näher beleuchten. Und mit wem könnte man das besser als mit unserem heutigen Gast? Das ist die Frau Professor Dr. Sandra Rochnowski. Und Sandra, die ist nicht nur Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Fokus Tourismusbetriebswirtschaft und zudem Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, die HWR Berlin. Nein, sie ist auch unter anderem Mitglied bei der Gesellschaft für Nachhaltigkeit Berlin e.V., der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswirtschaft, hat unter anderem an der Universitat de las Islas Baleares auf Mallorca, der Hochschule Heilbronn studiert und ihren Master of Business Administration über den Erfolgsfaktor Klimaneutralität in der Hotellerie in Deutschland geschrieben.
Ihre Dissertation hatte dann das Thema Gesundheitsmanagement als personale Ressource der Lebensstilmodifikation. Sandra war Sales- und Marketingdirektorin im Hotel Leupersdorf, Spa und Conference. In der Steiermark war tätig bei der Vienna International Hotel Management AG Wien, heute Vienna House, bei TUI Hotels und Resorts als Leitung Marketing und Verkauf, hat unter anderem tourismusspezifische Gütesiegel wie Travel Life, TUI Eco Resort, TUI Umwelt Champion mit ins Leben gerufen. Und ist eben jetzt an der HWR für den Fachbereich duales Studium zuständig. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, aber uns wird jetzt schon ganz schwindelig, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und außerdem wollen wir ja mit dem Gast reden und nicht über ihn oder sie. Also Vorhang auf.
Ja, genau. Herzlich willkommen bei uns, liebe Sandra. Schön, dass du da bist. Was wir am Anfang immer machen, bevor wir hier noch weiter über dich erzählen, was wir gerade schon ein bisschen getan haben, stell du dich doch einfach mal unseren Podcast-Freunden und Freundinnen vor.
Ja, hallo. Erstmal Jan, liebe Mareike, vielen Dank für die Einladung. Schön, bei euch heute zu sein, auch bei einem netten Glas Roséwein. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Sandra Rochnowski. Ich bin aktuell Professorin für Tourismus, Betriebswirtschaft hier in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht im dualen Studium. Meine Kernfächer gehen, sage ich mal, in der Hotellerie, im Hotelmanagement, als auch mein Herzensthema sozusagen im nachhaltigen Tourismus. Davor, um es vielleicht ein bisschen kürzer zu machen, habe ich über 10 Jahre gearbeitet in der Tourismusbranche. Das heißt, ich habe den Gesundheitstourismus kennengelernt aus der Perspektive. Ich war vor allem in der Hotellerie, hier im Bereich Marketing, Vertrieb für die TUI Hotels und Resort tätig, als auch in Österreich für die Vienna International. Hier bin ich vor allem zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bei der TUI, berufsbegleitend zu meinem Masterstudium habe ich hier die Projekte, sei es im Bereich Klimaneutralität, begleitet, als auch Aufbau von Eco-Resort, das heißt verschiedenen Labels, Management-System, als auch mit Lieferanten, sage ich, verschiedene Kommunikationsprogramme. Ja, davor habe ich mal, wie es zu sich gehört, im Tourismus mit einer Ausbildung gestartet. Das heißt, ich bin gelernte Reisekauffrau und danach hat sich mein Weg ins Studium, nur mit einem BWL-Studium, klassisch mit Schwerpunkt Tourismus und Heilbronn. Ja, und nach meinem langen Weg, sage ich mal, in der Praxis, habe ich die Chance bekommen zu promovieren. Mein ehemaliger Professor damals, der Herr Christian Buhr, hat mich den Vorschlag gemacht oder quasi mich unterstützt. Und so bin ich wieder an meine alte Universität, also Hochschule in Heilbronn, zurückgekehrt, habe dort 4,5 Jahre zur sozialen Nachhaltigkeit berufsbegleitend promoviert mit der Leuphana. Ja, und jetzt freue ich mich sehr, das ganze Wissen, meinen theoretischen und praktischen Hintergrund an die Nachwuchsförderung meiner lieben Studierenden im dualen Fachbereich hier in Berlin weitergeben zu können.
Wir freuen uns sehr, dass du hier bist heute. Und ich würde mit meiner Lieblingsfrage starten, und zwar, die wir jedem Gast stellen. Unsere fleißigen Hörer kennen die Frage schon, und zwar, was Nachhaltigkeit für dich ist. Und bei dir freue ich mich ganz besonders auf die Antwort, weil ich glaube, bisher die qualifizierteste.
Ach je, die erwartet. Erwartungshaltung steigt.
Fachlich auf jeden Fall.
Oh, fachlich. Also
nein, aber du kannst es natürlich ganz persönlich erst.
Alles gut. Na, dann werde ich meinem Ruf als Professorin gerecht, beantworte es aus einer Wissenschaftsperspektive und natürlich einer persönlichen. Meine Studierenden würde ich jetzt sagen, wir haben das Drei-Säulen-Modell, das aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Säule eben hier recht ist, dass wir eine Balance erzielen. Für mich bedeutet das übertragen heute, dass wir hieraus Wertschöpfungsketten generieren. Wertschöpfungsketten generieren heißt für mich aufbauen. Für mich persönlich ist das Wissen zu transferieren. Das heißt, was ist überhaupt eine sozialverträgliche Nachhaltigkeit? Oder was kann ich zum Beispiel, wenn ich im Hotel tätig bin, für den Erhalt der Ressourcen zu tun? Also das heißt, was kann ich, wenn ich dann die Hochschule verlasse, hier dazu bieten? Das heißt, das ist für mich heute essentiell und habe ich auf meiner Praxis kennengelernt, quasi diese Wertschöpfungsketten aufzubauen, gemeinsam Nachhaltigkeit zu gestalten durch Projekte und Themen. Und darüber hinaus das ganz Große, was ich immer gefragt habe und dahinter stehe, Nachhaltigkeit ist kein Verzicht. Ja, jeder denkt und sagt, Nachhaltigkeit ist ein Verzicht. Verzicht, ja, dadurch muss ich einen sparsameren Konsum, ich muss einen anderen Konsum wählen. Aber das ist faktisch einfach nicht so. Na, das heißt, natürlich führt es zu einem Bewusstsein, dass ich mir überlege, brauche ich jedes Jahr mein neues Apple-Phone? Na? Oder muss ich jetzt tatsächlich gewisse Dinge immer haben? Oder ist es einfach so, na, dass ich tatsächlich sage, ich beachte Langlebigkeit der Geräte und vielleicht nur alle 2-3 Jahre achte ich? Oder ist es ein Verzicht, na, wenn ich jetzt sage, Mensch, es gibt so von der Küche her, heute ist es vielleicht nicht das Rindersteak, vielleicht ist es heute, habe ich ein ganz tolles veganes Restaurant entdeckt und gehe dort einfach mal für mich helfen. Somit heißt es für mich, es ist ein modernes Werteverständnis, ne, wo heute, sage ich mal, vor allem das Thema Wertschätzung hat. Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern ist für mich ein zentraler, vor allem im Dienstleistung, aber in jedem Bereich. Wertschätzung aber auch gegen Ressourcen, gegen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen. Somit sage ich, um das wissenschaftlich jetzt aus meiner persönlichen Runde abzurunden, wir haben ja die 3P, den Triple Bottom Line. Früher war das von dem Business School Profit, Profit, Profit. Heute ist es natürlich die 3Ps, People, Planet, Profit. Ich sage heute, zuerst kommt der Planet, ne, weil wir wollen intakte Natur auf dieser leben. Das wollen unsere junge Generation, sehen wir durch Friday for Future. Also brauchen wir People. Und ohne People kein Profit. Somit ist für mich der Profit essentiell, aber er kommt hinten ran, weil ich muss erst die anderen Voraussetzungen mit unserer Erde und natürlich den Menschen im Mittelpunkt schaffen.
Punkt. Können wir eigentlich theoretisch einen Punkt dran machen? Haben quasi die kleine erste Podcast-Folge, was ist Nachhaltigkeit, abgeschlossen. Vieles davon, da gehen wir später nochmal ein bisschen detaillierter drauf auf, weil das, glaube ich, sehr, sehr spannend ist und weil das, glaube ich, auch dem, oder weil es definitiv dem, was wir auch bei PanUp bzw. bei Kiezstecker sagen, von der Idee, von dem Konzept definitiv entspricht. Wenn wir zum Beispiel darüber dann später mal reden, Nachhaltigkeit eben nicht als Verzicht, sondern als Option, als Gewinn und als Art und Weise, dass jeder etwas tun kann und natürlich immer im Kleinen bei sich anfangen kann und natürlich seine Schwerpunkte hat. Für den einen fällt das leichter, für den anderen das. Aber einfach stillsitzen ist einfach gerade keine Option mehr und deswegen kann da jeder anfangen. Kommen wir ganz kurz mal zu einem aktuellen Thema zum Anfang, dann haben wir das abgehakt. Müssen wir jetzt ja tatsächlich drüber sprechen, beziehungsweise wenn wir dich hier als Gast haben, Bundesverfassungsgerichtsurteil, deutsches Klimaschutzgesetz ist in Teilen nicht mit den Grundrechten vereinbar. Jetzt kam ja der Entwurf ganz schnell ad hoc, natürlich noch kurz vor den Bundestagswahlen und dem Wahlkampf im Parlament, wird dann sozusagen nächste Woche dann eben entsprechend, beziehungsweise jetzt nach Ausstrahlung, beziehungsweise im Rahmen dieser Ausstrahlung dann im Bundestag, Bundesrat noch beraten, höchstwahrscheinlich durchgewunken werden. Dennoch bleibt es natürlich ein Wahlkampfthema. Wie bewertest du denn das Urteil vom Bundesverfassungsgericht und was für Folgen hat das aus deiner Sicht? Oder wie wird aus deiner Sicht jetzt abgesehen mal von der Beratung und von dem Gesetzesentwurf weiter darauf reagiert in Wirtschaft und Politik?
Na, erstmal sehr vielen Dank. Spannende Frage natürlich, ist natürlich historisch. Sowas hat es bis dato noch nicht gegeben, dass das Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, durch Klagen jetzt eingefordert wird. Ich meine, die ersten Schritte hatten wir schon 2017, das heißt das CSR-Umsetzungsgesetz, weil man einfach gemerkt hat, so sage ich mir das auch immer meinen Studierenden, es gab davor viel Klimakonferenzen und viele Petitionen, Abkommen, es ist eben geduldig gewesen, ne? Und jetzt durch Friday for Future ist eben eine Bewegung gekommen, wo man einfach sagt, man muss jetzt gucken. Vielleicht um da einmal ein bisschen auszuholen, wissenschaftliche Studien oder Wissenschaftler belegen, dass quasi die Reduktionsziele, was in dem Green Deal ist, dargestellt wurden, einfach zu kurz greifen. Das heißt, wir verfehlen weites Ziel. Dahingehend hat gerade das Wuppertal-Institut jetzt im März eine aktuelle Studie herausgebracht. Die haben gesagt, die CO2-Emissionen überhaupt diese Folgekosten der Umweltschäden zu haben, müssen bis 2025 sogar bis 60% reduziert werden und bis 2030 so mindestens 85%. Das heißt, um überhaupt das zu erreichen. Ebenso ist es tatsächlich schon möglich, bis 2035 klimaneutral zu werden. Der erste Entwurf, wo er eingereicht war, war ja tatsächlich 2050. Na, dass man sagt, bis dahin ist man klimaneutral. Bundesregierung hat jetzt nachgebessert, das heißt, man zeigt 2045 auf und die Reduktionsziele sind jetzt von 40 auf 65 angehoben worden. Fakt ist, warum gab es überhaupt die Klage? Ab 2030, das heißt nach der Festlegung des Pariser Abkommens, das sozusagen die Klimaziele bis 2030 regelt, war das sehr ungenau formuliert. Also das heißt, mit welchen Maßnahmen, wie ich konkret jetzt diese Klimaneutralität erreichen kann. Die junge Generation hat halt gesagt, naja, die Probleme werden ja immer dringender und die Maßnahmen müssen immer kurzfristiger sein. Das heißt, auch die technologischen oder ökonomischen Kosten steigen durch. Und sie sehen sich dadurch, an dieser Emissionsminderungspflicht, wenn man schon vorab 10 Jahre vielleicht verstrichen hätte, wo man einfach mehr reduzieren könnte, dass zum Teil die Freiheit eingeschränkt würde, in menschlichen Bereichen, das heißt vielleicht im Konsum, in seiner Mobilität, und dass man das so einfach nicht akzeptieren kann. Und das ist jetzt das Ergebnis. Das hat natürlich dazu geführt, die Grünen hatten das ja, wenn ich mal sage, schon irgendwo immer im Wahlprogramm, früher mal als Öko-Außenseiterpartei gestartet. Heute, wenn man aktuelle Ergebnisse sieht, hat sich das vollkommen gedreht. Und ich habe so das Gefühl, die letzten 2 Wochen, als ich das so wahrgenommen habe, haben, ich sag mal, die großen Volksparteien auch eine Wendung gemacht. Ne? Also ich habe das Gefühl, plötzlich ist Nachhaltigkeit, Klimaschutz auf jeder Agenda. Und das ist wie selbstverständlich, als dass es vorher schon immer gegeben hätte. Es bleibt jetzt spannend, wie die nächsten Schritte sind, weil wir wissen ja alle, es ist schon viele Abkommen, es ist schon viel gesprochen worden und ich hoffe jetzt tatsächlich, auch durch Bewegung, dass wir jetzt ins Handeln mit konkreten Maßnahmen, das heißt in der Mobilität, im Energiesektor, aber in vielen Bereichen kommen. Und da nehme ich natürlich nicht nur die Politik hinein, die den Rahmenbedingungen schafft, sondern auch wir, das heißt auch wie wir hier am Tisch sitzen. Das heißt du Jan, du Mareike, ich liebe Sandra. Da nehme ich uns natürlich auch, liebe Mareike, lieber Jan, und mich natürlich auch in die Pflicht, unseren Beitrag zu leisten, aber natürlich auch die Unternehmen, die hier in der Pflicht stehen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir es nur gemeinsam schaffen. Und die Politik muss den Rahmen schaffen und wir müssen selber unseren Beitrag alle gemeinsam, sonst schaffen wir das nicht.
Ja, dass der Wille auch da ist, das umzusetzen, dass nicht alles nur vorgeschrieben wird, sondern eben an einem Strang ziehen, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Es geht den Klägern ja auch im weitesten Sinne um Artikel 1 des Grundgesetzes, nämlich das Recht auf Zukunft. Sehen wir dann als nächstes also auch neue Ziele im Hinblick auf zum Beispiel Anstiegsbegrenzung der globalen Durchschnittstemperaturen oder ähnliches?
Naja, es ist ja schon ein heroisches Ziel, jetzt die 2 Grad zu erreichen und viele fordern ja die 1,5. Und um die überhaupt zu erreichen, muss man jetzt natürlich mit ganz konkreten Maßnahmen kommen. Das heißt natürlich, in Zukunft müssen wir hier anfangen, wie ich vorhin oder gerade eben schon mal angedeutet habe, in vielfältigen Bereichen zu machen. Ich habe das mal rausgesucht, was das Wuppertaler Institut sagt. Der Verkehr müsste man 50% mit dem privaten PKW senken. Dahingehend müssten 50% ÖPNV ausgebaut werden. Das heißt, jeder von uns müsste sagen, okay, möchte irgendwie mein Auto abgeben und tatsächlich auch mir überlegen, wie ich das Mobilitätsverhalten mache. Natürlich geht es dann auch weiter, dass der Lkw-Verkehr sich mehr auf die Schiene, also klassisch geht es dann hier auch den Ausbau von Schienennetzen, Förderung, staatliche Themen. Weiteres ist Klassiker, was jetzt auch gestern wieder groß diskutiert wird, der Ausbau von Wind- und Solarenergie. Ist natürlich ein gutes Ziel, aber wie schon unsere Umweltministerin gestern total sagte, jeder möchte es, aber wenn ich dann in Brandenburg lebe und es ist 20 Meter vor meinem Haus, na, und ich sehe vielleicht darauf, dann habe ich da vielleicht schon wieder eine ganz andere Einstellung, als wenn ich im Fernsehen so ein Windrad sehe, als nicht. Also Zukunft ist dadurch, es muss einen Generationenvertrag geben, der beinhaltet für mich eigentlich, dass man nicht egoistisch ist und an sich jetzt denkt, sondern auch an diese zukünftigen Generationen, wie es eigentlich schon 1987 in dem Brundtland-Abkommen dargestellt wird. Und bis dato natürlich schon was passiert ist, aber nicht das, wo wir jetzt heute stehen. Und das ist für mich der Zukunftsvertrag und das ist die Zukunft und das sind ihre Grundrechte, die sie einfordern. Ne? Dass man sagt, von 1987, wo man erstmals begann, bis eigentlich 2017, wo so erste Regulierung stattgefunden hat, gab es natürlich das Pariser Abkommen, es gibt ein Kyoto-Protokoll, faktisch ja. Aber es ist tatsächlich, ja, das war zwar im Bewusstsein, dass was vorhanden ist, aber so, dass wir tatsächlich jetzt an die Zukunft gedacht haben, ne, ist nicht da. In diesem Zusammenhang kommt ja jetzt diese Enkeltauglichkeit, dieser Begriff. Und dieser Begriff fordern halt jetzt die junge Generation ein. Ich sehe das auch an meinen Studierenden. Als ich gestartet bin, 2013, waren das klassische Themen, die ich im Bachelorarbeit betreute. Also nichts gegen Hotelmanagement und Marketing oder eine Destinationsentwicklung. Aber heute ist es ganz klar an Nachhaltigkeitsthemen. Und die geben damit einen wichtigen Impuls auch an den Betrieben. Ne? Also das heißt, die sind heute das, und die fordern die Zukunft an und dahinter stehe ich.
Spannend geht's gleich weiter mit der aktuellen Folge Auf Wiederhören. Und damit ihr bei der neuesten Ausgabe nicht nur was auf die Ohren, sondern auch in eure Gläser bekommt, stellen wir euch heute unseren ersten Podcast-Werbepartner vor. Das ist diesmal Freedom Rebels Gin aus Berlin. Der Name bei den Rebellen ist Programm. Die Berliner wollen nicht belehren, dir nicht erzählen, wie komplex oder ausgewogen ihr Gin daherkommt, sondern dich einfach testen, trinken und genießen lassen. Ohne Etikette, ohne Vorschriften, aber mit einer vollen Ladung Geschmack. Denn am Ende ist dein Geschmack das, was entscheidet. Für alle Auf Wiederhören-Freunde gibt es den Berliner Gin für den Podcast-Aktionspreis für nur 33 Euro statt 38,90 zuzüglich Versand. Zu bestellen ist das Ganze per Mail unter info@freedom-rebels.com unter dem Stichwort Kiezchecker. Die Infos dafür findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Auf Wiederhören und Prost!
Und dann machen wir jetzt mal einen Schwenk von den großen aktuellen Themen, die wir jetzt abgehandelt haben, hin zu dir. Wie bist du selbst eigentlich auf den Zuschnitt Wirtschaft, Tourismus und Nachhaltigkeit gekommen? Also was hat dich geprägt, weil angefangen hast du ja nach deinem Abitur am Bodensee mit einer Ausbildung zur Reiseverkehrsfrau?
Also mich hat geprägt, also für mich war der Dienstleistungsbegriff, die Faszination Hotel war immer schon da. Deswegen habe ich mit einem Praktikum, na, so einem Ferienjob klassisch nach der Realschule begonnen im Gesundheitsressort und hatte da so viel Spaß und Passion entwickelt, dass für mich es klar war, ich gehe in den Tourismus. Kann auch sagen, ich habe dort meinen ersten Job gehabt und habe mit dem meine Dissertation geschrieben. Also das heißt, ich habe von denen, ne, von meinem 16. Lebensjahr, bis ich meine Dissertation mit 41 abgeschlossen habe, war ich ja 25 Jahre irgendwie mit dem Produkt, mit dem Thema verbunden. Ja, für mich war das immer die schönste Branche oder ist die schönste Branche, weil durch meine Ausbildung im Reisebüro, ich wollte reisen, ich wollte Kulturen kennenlernen, ich wollte meinen Horizont erweitern und da hat es sich für mich auch was zu mir passt, sage ich immer mal. Ich bin so kleine extrovertiert. hat es einfach, glaube ich, war das der richtige Weg. Ne? Ich habe aber schnell gemerkt nach der Ausbildung, ja, dass es auch gut ist, wenn man die Wirtschaft, also wie führe ich so ein Unternehmen, wie packe ich gewisse Themen an, dass da auch für mich ein Wissenshintergrund gehörte und habe mich dazu für dieses Studium entschieden, um mir halt auch das nötige Rüstzeug zu haben. War ein wichtiger Weg. Und dann natürlich auch, sage ich mal, so meine berufliche Karriere in der internationalen Hotellerie auch im Ausland zu starten. Weil, ja, wie es mal klingt, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also in der Hotellerie, auch im Tourismus ist es heute nicht mehr so. Es ist heute natürlich so im Tourismus, dass ein akademischer Background auch vielfach gefordert ist. Ne? Wir haben die klassischen Funktionen, sei es wie Marketing, was meine war, Vertrieb, als auch Personal und Controlling. Und da ist eine Ausbildung, sage ich mal, ein guter Grundstein, aber man braucht halt doch für strategische Perspektive. So bin ich mit der Wirtschaft verknüpft und habe natürlich auch gesehen, dass Geschäftsprozesse anders gestaltet werden müssen, ne? Zukunftsfähig. Ne? Und da war für mich der Dreiklang aus Nachhaltigkeit wichtig. Ich habe Nachhaltigkeit kennengelernt bei der TUI, als ich das erste Mal damit in der Wirtschaft Kontakt hatte, als eine wunderbare Querschnittsdisziplin. Ich habe gesehen, welchen Impact ich auf verschiedenste Abteilungen. Was ich damit sagen will, ich war so in meinem Silo Marketing, Vertrieb, und habe halt da meine Kunden gesehen, das heißt mein Endkunden, ne? Der Gast, der zu uns den Urlaub bucht oder den Tagungsgast, den wir ansprechen. Aber ich habe halt gesehen, dass man durch diese Querschnitt, das heißt im Einkauf, das heißt im F&B-Thema, durch wunderbare Kooperationen, ne, die Qualität, auch das Produkt, den Zusatznutzen, wenn ich das aus Marketing einfach anders darstellen kann. Nachhaltigkeit konnte ich erlebbar machen für den Kunden. Ich konnte es anders anbieten. Ich habe aber auch gesehen, wie begeisternd die Gäste waren. Ne? Wenn man, sage ich mal, beispielsweise, ja, in unserem Dorfhotel hatten wir einen kleinen Kräutergarten, ne, wo wir den Kindern tatsächlich geerntet haben, Karotten, Thema, und haben dann in die Küche gearbeitet. Ne? Das war für die was Anfassbares, Greifbares. Ne? Und da habe ich eben gesehen, wie das auch mich persönlich bereichert und wir durch Nachhaltigkeit einfach in den Austausch kommen und natürlich auch gemeinsam an Projekten und Themen auch Erfolg haben, ne, und Themen anstoßen, Innovationen und weiterentwickeln. Ja, da bin ich das erste Mal, was ja heute brandaktuell ist, zum Thema Klimaneutralität gekommen. Ich habe damals mit begleiten dürfen die Einführung der klimaneutralen Strategie in Deutschland für die TUI Hotels und Resort. Mein Chef sagte, wir waren vor der Welle, das stimmt, ne? Also wir waren die Ersten jemals in Deutschland und für mich war das damals ein hartes Thema. Warum? Ja, kein Gast hat verstanden so richtig, was das überhaupt ist. Ne? Was heißt jetzt klimaneutral? War nicht anfassbar, also das intangible Produkt, ne? Konnte man auch nicht sehen. Klar, man hat eine Urkunde gesehen bei uns an der Rezeption und an Aufsteller, aber das Verständnis war einfach fehlend. Ne? Da war es einfacher, Dinge wie den Kräutergarten oder man hatte Produkte im Spa oder man hatte am F&B-Angebot, ne? Wo man Themen dort hatte. Und so ist das für mich eben der perfekte Dreiklang und habe ich jetzt mit in die Wissenschaft genommen.
Spannend finde ich, du hattest ja gerade den großen Konzern TUI angesprochen, ja. Dann aber auch auf der anderen Seite so die Herkunft Bodensee. In Österreich warst du ja auch, in der Steiermark, hatten wir ja vorhin eingangs schon im Intro erzählt. War doch am Anfang so, das ist zumindest mein subjektives Gefühl, dass diese Nachhaltigkeit, wenn sie überhaupt wahrgenommen wurde, gar nicht so als Nachhaltigkeit wahrgenommen wurde, sondern im Endeffekt, ich fahre mal in die Alpen, da spreche ich jetzt die Steiermark an, um mich so ein bisschen von der Stadt zu erholen und da die Natur zu sehen. Das hatte ich also wahrscheinlich eher so bei einem Spa-Hotel oder bei einem Familienhotel, aber doch eher nicht bei einem großen Konzern. Das war wahrscheinlich dann doppelt spannend, oder? Weil da habe ich dann eher mit dem Katalog, Reisebüro und habe dann vielleicht nach den Sternen geguckt und nach dem All-Inclusive-Angebot oder wie auch immer. Und Nachhaltigkeit habe ich dann eher wahrscheinlich mit dem Urlaub in den Alpen oder mit dem Trip nach Italien verbunden oder wie auch immer. Also Toskana und Alpen statt TUI. Doppelt spannend dadurch das Thema, oder?
Auf jeden Fall super spannende Frage. Ich hatte da auch mein erster Versuch in die Masterarbeit gestartet. Ne? Die Daten zu ihm habe ich auch gemacht, aber ich habe schnell gemerkt, dass tatsächlich, wie du sagst, die Kunden das nicht mit Nachhaltigkeit verbunden hatten. Ne? Weil ich habe so heroisch, wie man heroische Ziele hatte, ne, in der Masterarbeit, wollte man natürlich abfragen, Ziel war, sage ich mal, einfach ausgedrückt, ob das ein Buchungsgrund war, ne? Dass man jetzt, sage ich mal, eine Umweltmanagement-Norm hatte, dass man hier ein Eco-Ressort, die TUI hat ja auch viele wunderbare Projekte, das heißt wie eine TUI Care Foundation, ne? Wir waren klimaneutral. Und da habe ich tatsächlich so mit den ersten paar Fragen ernüchternd festgestellt, dass es tatsächlich kein Buchungsanreiz war. Ne? Dass viele tatsächlich vor Ort erst mal mitgekriegt haben, unsere Umweltecke gesehen haben. Und es ist. Ich habe mal gefragt, wie sie das wahrnehmen. Sie haben zu mir gesagt, wenn man das zusammenführt, so als Erkenntnis, ist ein Mitnahmeeffekt. Ne? Und sie haben tatsächlich gesagt, es ist ein großer Konzern, ja. Und sie haben gesagt, sie haben eine Erwartungshaltung. Dadurch, dass sie hier buchen, na, erwarten sie, dass man tatsächlich für Erhaltung der Ressourcen, für Natur, ne, wo man hinreist, hier einen Beitrag leistet als Konzern. Also das heißt, die Erwartungshaltung lag auf uns, am Anbieter, hier einen Beitrag zu machen. Das heißt, damals war die Awareness noch gar nicht so da, dass der Endkunde so sagt, ich möchte auch einen aktiven Beitrag machen. Nicht nur, dass ich hier gebucht habe und dafür bezahle und die natürlich von dem Geld irgendwo das mitfinanzieren, sondern wirklich. Heute, muss ich sagen, hat sich das ein bisschen geschwenkt. Die TUI hat auch hier 2017 eine tolle Umfrage gemacht und danach sind von den 3000 über 60 bereit, tatsächlich was für den ökologischen Fußabdruck zu machen. Also die Awareness ist da, sage ich mal, wenn ich weiß, hier gibt es regionale Bioprodukte, einfache Beispiele zu nehmen, dass ich was für meinen ökologischen Fußabdruck mache. Wenn zum Beispiel Solarenergie, Blockheizkraftwerk das ganze Thema ist, dann ist es ressourcenschonender. Ne? Also da ist in diesem Bereich eine große Awareness stattgefunden. Wie du richtig gesagt hast, das ist immer da, weil man ist ja in die Natur gereist. Ne? Bei den TUI-Hotels, ich war auch an der Ostsee, waren ja die Produkte oder in Mecklenburgischen Seenplatte. Da war es ein bisschen differenziert. Warum? Weil ich bin ja irgendwo ja ans Wasser, irgendwo in die Natur mitgereist. Ne? Natürlich jetzt nicht so, wie wenn ich in die Alpen oder in die Berge gereist bin. Da hatte ich schon das Gefühl. Aber wir haben natürlich auch bei Städtereisen Produkte. Da sind wir faktisch ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier in ein Hotel in Berlin oder in Köln oder wo auch immer in Stuttgart ankomme, da nehme ich das nicht so mit. Heute, wenn man das jetzt so mal ein bisschen wieder untermauert, ist das Hotelprodukt das zentrale Produkt für den Konsumenten. Das hat jetzt nicht die TUI damals erhoben, sondern Booking. Fand ich sehr spannend. 2017 die erste Erhebung gemacht. Was verbinden Gäste eigentlich mit überhaupt mit einem nachhaltigen Produkt? Und was ist das Kern? Und da kam heraus, dass es das Hotelprodukt ist. Lässt sich natürlich vielleicht auch dahin logisch schließen, na, wenn ich in Urlaub fahre, ist der Transport eher kurz. Ja, und wenn ich 14 Tage irgendwo buche und mich aufhalte, dann nehme ich da auch die Angebote, sage ich, und damit das Thema war. Das heißt also, heute ist das Hotel ein zentraler Punkt, egal, ob ich in den Alpen bin, na, ob ich in der Stadt bin, ob ich bei einem Konzern oder bei einem kleinen Anbieter bin. Also das heißt, jeder ist heute damals als Anbieter auch in der Pflicht, hier etwas zu machen. Der Kunde ist kritischer, der weiß Bescheid und der fragt auch hier nach.
Ja, ich komme ja auch aus der Veranstaltungsbranche und das habe ich tatsächlich auch genau so erlebt. Also als ich habe ja Panup, so die Firma, die ich jetzt habe, erst als Untermarke einer Eventorganisation gegründet. Und als ich mit der Idee schwanger geworden bin, haben mir alle gesagt, das ist ja nice to have, was du auch gesagt hast, das ist ein Mitnahmeeffekt, aber im Endeffekt werden sich die Leute nach dem Preis entscheiden. Das war halt auch so und das hat sich mittlerweile extrem gewandelt und da ist es jetzt eben an den Anbietern nachzuziehen, aber das habe ich eben ganz genau so erlebt.
Ja, heute ist das neue Stichpunkt Qualitätstourismus. Ja. Also preisgetrieben auch im Qualitätstourismus. Also der Preis ist immer noch eine Rolle. Ne? Als erstes ist es natürlich, wo möchte ich hin in der Destination? Ob ich jetzt mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meiner Familie, Freunden unterwegs bin, ist die Destination, wo wollen wir hin? Ne? Zweitens ist natürlich finanzielle Aspekte, weil Budget ist nicht unendlich. Aber das fassen wir heute auch unter dem Qualitätsaspekt zusammen, ne? Dass sich das gewandelt hat. Und das war so im Eingang diese Wertschätzung, wenn ein Hotel oder, sage ich, auch ein touristischer Anbieter in diesem Bereich agiert, es wird anders wertgeschätzt und dann hinterfragt man nicht nur den Preis. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Also dann guckt man nicht, aha, der ist vielleicht ein Euro billiger und der ist hier 3 Euro teurer, sondern man schaut tatsächlich auch hin, was wird einem angeboten, welche Leistung und welche Zusammensetzung. Und dann ist die Wertschätzung da auch einen qualitativ höheren Preis eben auch für diese Dienstleistung und für dieses Gesamtpaket hierzu. Und ich muss sagen, das finde ich als Touristiker gut. Warum? Die Entwicklung der letzten Jahre, also jetzt nichts gegen OTAs oder gewisse Portale oder Deals sagen, was im Tourismus, wir sind alle irgendwo der Smart Shopper gewesen, na? Und haben uns gefreut, wenn wir ein günstiges Last Minute für übers Wochenende bekommen haben oder ein super Angebot, wo man einfach mal kurz raus. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch gewandelt, ne, auch durch die Pandemie, dass man ein anderes Werteverständnis, Bedürfnisverschiebung auch für regionale Themen, ne, auch für Mitarbeiter hier entwickelt hat. Und ich hoffe, dass dieses Geschäftsmodell Qualität und Nachhaltigkeit tatsächlich sich in vielen Bereichen bei vielen Akteuren im Tourismus wiederfindet.
Ja, dann war es das für heute schon mit unserer ersten Folge. Es geht aber bald mit der zweiten Folge weiter. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst und wir hören uns zur nächsten Folge von Auf Wiederhören. Bis dann.